2017 ist fast vorbei. Und jedes Jahr gehen die Jahre schneller vorbei. Ich glaube, ich könnte das irgendwie wissenschaftlich beweisen, dass je älter man wird, desto schneller tickt die Uhr. Ich kann es noch nicht, aber ich glaube, ich kann das. Ich muss nur daran ein bisschen arbeiten und feilen, dass das wirklich so ist. Ich glaube, meine These lautet, je älter man wird und desto mehr Kinder man hat, desto schneller geht die Uhr, die Zeit mit jedes Jahr vorbei. Wir wollen aber nicht vergesslich sein. Und wenn du im Alten Testament liest, dann merkst du, dass Gott sein Volk immer wieder gesagt hat, bau jetzt hier ein Monument, ein Denkmal, damit ihr nicht vergisst. Und tut jetzt das, hier wird ein Fest eingeführt, damit ihr nicht vergisst. Das Problem ist, wir sind vergessliche Menschen. Und wir denken sehr oft an dem, was wir jetzt gerade erleben oder was auf uns zukommt. Und wir denken nicht oft zurück daran, was Gott in der Vergangenheit getan hat, weil wir so gegenwartsbezogen sind oder zukunftsbezogen sind. Nur Gott will, dass wir nicht vergessen, wer er ist. Und das, was er in der Vergangenheit getan hat, hat er deswegen getan, weil er Gott ist. Er handelt immer aus seinem Charakter heraus. Und dieser Charakter, den er hat, ist das, was uns auch für die Zukunft Hoffnung gibt. Das, wie er in der Vergangenheit treu war, ist, wie er auch in der Zukunft treu sein wird. Und wenn du im vergangenen Jahr Dinge erlebt hast, die schwierig waren, die herausfordernd waren, das hat nichts damit zu tun, dass Gott dich vernachlässigt. Das tut er nicht. Oder dass Gott einen Fehler gemacht hat. Das kann er nicht. Es hat damit zu tun, dass Gott etwas in deinem Leben bewirken will. Weil er treu ist. Er ist barmherzig und gnädig. Er ist der Herr, er ist geduldig und von großer Güte. Vers 8. Das ist unser Gott. Und wenn wir ein neues Jahr anschauen und das überlegen und darüber nachdenken, sind wir gut beraten, wenn wir sehr viel Zeit verbringen, damit verbringen, dass wir Gott in Erwägung ziehen und nicht unbedingt die Herausforderungen, die vor uns stehen. Weil es Herausforderungen geben wird. Manche kennst du schon. Dir sind manche Herausforderungen schon bewusst, was auf dich zukommt. Manche kennst du gar nicht. Ich auch nicht. Die wirst du einfach mit der Zeit feststellen können. Ich denke an 2017 zurück, was wir alles in diesem Jahr erlebt haben. Erstens, jeder einzelne von uns ist ein Jahr älter geworden. Ist jemand hier nicht älter geworden? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Und dafür sollen wir dankbar sein, weil natürlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten als sterblicher Mensch. Und zwar, erste Möglichkeit ist älter werden. Und zweite Möglichkeit ist, nicht älter werden. Okay, das heißt sterben. So, Gott hat uns wieder ein Jahr geschenkt und wir dürfen weiter leben und ihm weiter dienen. Das ist ein Segen. Jeden Tag, jede Minute ist Gottes Geschenk an uns. Selbst für die fitten Jungen, wie diese drei total todmüde, vier todmüde Jugendliche, die dort sitzen, voller Energie und Kraft normalerweise. Aber selbst die haben jeden Tag von Gott ihre Kraft und Leben geschenkt bekommen. Aber 2017 war voll mit Höhen und Tiefen. Englischwoche. Ein Anfang haben wir gemacht dieses Jahr. Anfang des Jahres. Grace und ich und Abby und Beatrice, wir haben darüber gedacht, das wäre echt cool. Das wäre toll, wenn wir das machen. Nur wie? Und wir haben gedacht, ich weiß auch nicht, aber das ist ein Anliegen und wir möchten das. So, wir machen das. Und wisst ihr, was da Gott Tolles gemacht hat? Vier Frauen aus Amerika, die dann aus eigener Wunsch und Initiative nach Wien gekommen sind, um uns da zu unterstützen, waren wie von Gott ausgesucht. Die waren perfekt. Wie wird es jetzt 2018 sein? Ich glaube nicht, dass die vier zurückkommen können. Aber ich weiß, der Herr wird uns auch im 2018 diese Gelegenheit geben. Wie wird er das machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber am Anfang des Jahres 2017 war es ein Anliegen. Jetzt schauen wir zurück und wir sagen, wow, Schau, was du getan hast, Gott. Was für eine tolle Woche. Darauf kann man aufbauen. Da können wir in der Zukunft weitermachen. Bitte, Herr, hilf uns jetzt in 2018, dir treu zu dienen. Es gibt andere Sachen. Schulanfang für ein paar Mädchen in unserer Gemeinde. Die Madeleine und die Kirsten. Erste Klassler schon. Hättest du das gedacht? Also, wie kann das sein, dass die schon in der Schule sind? Unglaublich. Was auch für Lisa Marie? Nein, sie ist zweite Klasse, oder? Genau, die ist zweite Klasse. 2018 fängt morgen an. Bist du bereit? Warum lacht ihr? Morgen fängt 2018 an. Wir wissen einfach nicht, was dieses Jahr mit sich bringen wird. Wir haben Vorstellungen. Wir haben Ideen. Wir haben einen Kalender und da sind einige Dinge eingetragen. Okay? Und das, was drauf steht, ist das, was wir teilweise vorhaben. Aber du weißt nicht, was Gott tun wird. Der Herr hat uns gesagt in Sprüche, dass es unsere Aufgabe ist, unseren Weg zu planen, aber er wird unsere Schritte leiten und lenken. Und deswegen wollen wir heute Psalm 103 kurz miteinander betrachten und uns einfach da wirklich daran besinnen, dass Gott unser himmlischer Vater ist, der uns leitet und lenkt. Und in allem ist er treu. Er ist wirklich treu. Ich habe versucht, jetzt so einen Sündenfaktor zusammenzustellen. Wo ist es für uns das Problem? Wo tun wir uns schwer? Und ich glaube, dass wir als sündige Menschen viel zu oft nur auf uns und auf unsere Umständen schauen, viel zu viel auf uns selbst, unser Blick richten und zu wenig auf Gott. Gibt es hier irgendjemand, der damit nicht ringt? Wir sehen Gott nicht da, wo er ist. Wir sehen Menschen und wir sehen Herausforderungen, wir sehen andere Sachen. Aber das, was Gott in uns bewirken möchte, ist, dass wir ihn in allem sehen. Selbst die Enttäuschungen und Schwierigkeiten des Lebens ist er Gott. Psalm 103 hilft uns, das zu verstehen. Wir wollen eine erste Frage stellen. Wie geht unser Gott mit Sünden um? Unseren Sünden. Ich bin kein Prophet, aber ich glaube, ich kann das sagen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich vorkommen, dass du im Jahr 2018 wieder einmal sündigen wirst. Darf ich das sagen? Das macht uns nicht glücklich. Und wir schmunzeln. Ja, es ist so. Können wir uns damit abfinden? Willst du sündigen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass du sagst, oh ja, wieder ein Jahr, wo ich viel Blödsinn und Sünde machen darf. Ich gehe meinen Weg. Das ist mir so wichtig. Wenn du Jesus kennst und ihn liebst, ist das nicht in deinem Herzen. Aber du wirst wieder versagen. Ich werde wieder versagen. Ich werde wieder irgendwas sagen und im Nachhinein werde ich denken, das war nicht das Richtige. Und sogar, ich glaube nicht, dass das aus einem lauteren Beweggrund gesagt wurde. Ich war frustriert und ich hab's gesagt. Das wird sicher vorkommen. Irgendwas wird vorkommen, immer wieder, wo du sündigst. Wie kannst du Hoffnung haben, wenn du ein neues Jahr anschaust und weißt, es wird dann wieder so vorkommen. Ich werde wieder versagen, immer wieder. Wo ist deine Hoffnung? Und da dürfen wir noch einmal uns darauf zurückbesinnen. Es ist nicht an uns. Es liegt nicht an uns, dass wir Hoffnung haben, weil dann hätten keine von uns Hoffnung. Wir sind Sünder. Es liegt an Gott und an Jesus, wie er mit uns als Sünder umgeht. Und Psalm 103 sagt uns das ganz, ganz toll. Schau Vers 3 an. Vers 3 sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. So ist dein Gott. Er ist nicht einer, der nachtragend ist. Wenn du ihn um Vergebung bittest, dann vergibt er. Ich hoffe, ihr kennt 1. Johannes 1,9 sehr, sehr gut. Ich hoffe, 1. Johannes 1,9 ist für euch einer dieser Bibelstellen, wo du immer wieder dorthin gehst und dort Hoffnung und Ermutigung findest. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9, wo der Herr uns durch den Apostel Johannes eine wichtige, ganz klipp und klare Offenbarung gibt, Wahrheit gibt. Vers 8 sagt, alle sind Sünder. Vers 8 sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Okay? Wenn du meinst, ich habe diesen Heiligungsstand erreicht, dass ich jetzt nicht mehr sündige. Ich sage, oh wow, jetzt hast du wieder den Stand verloren. Jetzt hast du gerade gesündigt. Bist erheblich und hast gelogen. Das ist nicht möglich. Weil das Wort sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und was tun wir dann, da wir Sünder sind? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das Gleiche sagen, was Gott dazu sagt. Zugeben, dass das Sünder sind, dass das eine Sünde gegen Gott ist. Wir bekennen die Sünden. Wir gehen in Demut vor Gott im Gebet und bitten um Vergebung. Was macht Gott? Genau wie im Psalm 103 steht hier, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. So er vergibt uns das. Er rechnet uns das nicht mehr zu. Das ist, als ob es nie passiert wäre. Da steht auch, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist weg. Du und ich tun uns da schwer. Wir sagen, ich vergib dir. Aber in unserem Kopf ist es immer noch da. Und wir denken darüber nach und dann später wird es dann wieder aufgegraben und sagen, ja, aber damals hast du das. Gott tut das nie. Wenn er uns etwas vergibt, dann ist es weg. Es ist nicht, dass er es nicht mehr weiß. Es wird nie wieder uns zugerechnet. Er hält das nicht gegen uns. Wir haben einen Fürsprecher, sagt uns 1. Johannes 2, Vers 1. Jesus ist unser Fürsprecher. Vers 1 sagt in Kapitel 2, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ihr sollt nicht sündigen. Wir wollen das nicht. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechten. Der nie gesündigt hat, der nie um Vergebung bitten musste, weil er heilig und gerecht und vollkommen gelebt hat als Mensch und als Gott. Er ist unser Fürsprecher. Und Gott, der Vater, hört immer auf Gott, den Sohn. Du kannst nie in deiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Du musst Jesus haben. Du musst in Jesus sein. Du musst Jesus vertrauen. Dein Leben ihm völlig hingeben. Dich auf ihn und auf ihn allein stützen. Weil so hast du seine Gerechtigkeit. Und so vergibt Gott dir deine Sünden. Damals im Alten Testament hat er Sünden auch vergeben. Der Herr Jesus ist noch nicht gekommen, aber er hat die Sünden deswegen vergeben können, weil er auf den kommenden Retter geschaut hat. Anhand der kommenden Sühnung oder Vergebung in Christus konnten die Menschen damals Vergebung erleben. Heute ist es rückblickend. Wir schauen zurück. Der Retter, der meine Sünden bezahlt hat, meine Sündenschuld, der ist gekommen. Und daher kann Gott und wird Gott mir meine Sünden auch vergeben, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Er heilt auch unser Gebrechen. Das heißt nicht hier, dass du niemals krank sein wirst in diesem Leben. Aber der Tag wird auf jeden Fall kommen, wo er alle Krankheiten, alle Schwachheiten, alle Sünden wegschaffen wird. Die Zeit kommt schon, aber heute, wie kann man sagen, er heilt all meine Gebrechen. Ich glaube, du kannst das so auch wunderbar im gegenwärtigen Sinn verstehen, wie Johnny Erickson Tada das erlebt. Eine Frau, die als junge Frau, ich glaube, sie war noch nicht mal 20, als diesen Unfall passiert ist, nur 17 Jahre alt, die dann durch einen Badeunfall querschnittsgelähmt wurde. Und sie musste dann natürlich mit diesen gravierenden Auswirkungen ringen und herausfinden, wie gehe ich damit um. Aber heute sagt Johnny Erickson Tada, dass sie dankbar ist dafür. Und immer noch heute hat sie Schwierigkeiten. Aber sie ist dafür dankbar. Und warum? Weil sie sagt, wenn das Ganze mir nicht passiert wäre, dann hätte ich Gott nie in der gleichen Art und Weise und in der gleichen Nähe kennengelernt. hätte ich ihn nie so wahrgenommen, wie ich ihn jetzt wahrnehmen kann. So, sie ist querschnittsgelähmt, aber ist sie heil? Jetzt äußerlich ist sie kaputt, ihr Körper. Aber wie geht's ihr innerlich? Sie ist gesünder als manche topfitte Profi-Athleten. Viel gesünder. Ihre Freude und ihre innerliche Zufriedenheit ist viel stärker und echter als der reichste, stärkste Mann der Welt. Weil die Heiligung Gottes, dieses Werken Gottes in ihrem Leben ein Wunder vollbracht hat und es ist nicht umstands- und äußerlich abhängig. Er heilt alle unsere Gebrechen. Unser Körper stirbt, wird krank. Das ist Teil dieser sündigen Welt. Aber in diesem sündigen Welt, durch seinen Heiligen Geist, kann er dich befreien, damit du immer innerlich frei bist. Und wie wir oft erwähnen in der Gemeinde, ein Mensch, der im Gefängnis zu Mitternacht Loblieder singen kann, wie Paulus gesungen hat, den kannst du nicht einsperren. Der ist zwar nicht frei, menschlich betrachtet, von seinem Körper, aber seine Seele ist frei. Ist frei. Jesus heilt all unsere Gebrechen. Unser Vater ist eben barmherzig, gnädig, geduldig und gütig mit Sündern. Das ist das Kreuz. Wenn du das Kreuz verstanden hast und gesehen hast, dann siehst du, so ist Gott. Wenn du deinen Blick vom Kreuz weggibst und die ganzen sündigen Menschen oder die Kriege oder die Verbrecher oder so viel Schmutz und Elend und Leid in dieser Welt, wenn du das betrachtest, dann sagst du, ja, wie kann Gott gut sein? Aber schau, das Ganze ist der Grund, warum Jesus für dich und für mich und für die ganze Welt gestorben ist. Jesus wusste, dass das alles passieren wird und er trug unsere Schuld am Kreuz. Er starb deswegen, weil er wusste, dass du sündigen wirst und du ohne sein Kreuzestod und Auferstehung keine Hoffnung hättest. Er starb für dich. Das ist Liebe. Das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade, das ist Geduld, das ist gütig sein mit Sündern. Wie es in Vers 8 bis 12 steht, lesen wir das. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Sein Gericht und Zorn ist begrenzt. Er wird nicht diese Welt und diese Sünden dieser Welt einfach so richten, bis alles kaputt ist. Es gibt keine Art Gericht von Gott, wo alles zerstört wird. Er rettet sein Volk. Sein Zorn hat eine Begrenzung. Und er gibt uns nicht das, was wir wirklich verdienen. Und da möchte ich da noch einmal betonen, die Bibel lehrt uns, dass alles, was du bekommst, was nicht die Hölle ist, ist Gnade. Wir Menschen glauben, uns steht Gottes Segen irgendwie zu. Was steht uns wirklich zu? Was haben wir wirklich verdient vor Gott durch unsere Sünden? Sein Zorn, sein Gericht, die Hölle. Alles, was nicht die Hölle ist, ist Gnade. Wie viele Leute leben ein ganzes Leben lang und genießen die Wärme Gottes? Sie genießen die Fähigkeit zu leben. Sie genießen das, was diese Erde sich durch die Ernte ergibt und produziert. Sie genießen alles, was Gott geschaffen hat und ermöglicht hat. Und zum Schluss meinen sie, das haben wir gemacht. Nein, das war alles Gottes Gnade, dass das überhaupt möglich war, dass du lebst und dass du essen kannst und dass du stark bist. Er ist der Schöpfer und der Erhalter des Universums. Der einzige Grund, warum es dieses Universum gibt und es dich gibt, ist, weil er lebt und das tut. Und gibt dir Gnade. Und wir als Menschen, als sündige, verlorene Menschen sagen, aber alles steht mir zu. Uns steht gar nichts zu. Wie wir in 2. Petrus dann in diesem Wochenende gelernt haben, der Grund, weil Gott wartet, bis Jesus zurückkommt und Warum Gott wartet, bis er diese Welt richtet, ist, damit Menschen Zeit haben, Raum haben zur Buße, die Möglichkeit haben, Jesus anzunehmen. Wenn Jesus zurückkommen würde und richten würde sofort, dann würdest du heute in dem Stand, wo du jetzt bist, vor Gott stehen. Wenn er morgen kommt, dann hast du heute noch die Möglichkeit, Buße zu tun und an Jesus zu glauben. Deswegen wartet er. Es gibt Menschen in dieser Welt, die noch gerettet werden sollen. Das ist eine Hoffnung, die wunderbar ist. Also, was tut er dann mit unseren Sünden? Hast du das gesehen da in Vers 12? Sofern der Osten ist, na, wir sollten Vers 10 fertig lesen, und uns nicht vergolden nach unseren Missetaten, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade, seine Chesed-Liebe über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie weit ist das, sofern der Osten vom Westen? Wie weit geht das? Wer hier ist gut mit Rechnen, oder? Wie weit ist das? Wie viele Kilometer? Absolute Kilometer? Unendliche Kilometer? Was ist der höchste Nummer, die man zählen kann? Gibt's keine? Ist unendlich? Wie funktioniert das? So weit der Westen vom Osten vom Westen, so weit entfernt hat er seine Sünden von uns. Das heißt, in Christus, in der Vergebung, die wir in Christus bekommen, hat Gott deine Sündenschuld genommen, ans Kreuz genagelt und dadurch so weit von dir entfernt, dass du nicht mal dorthin kommen kannst. Du könntest ihn nicht suchen und finden in Gottes Dasein, sein Wesen. Das ist gütig. So, das heißt, Jesus entfernte von dir dein schlimmstes Problem. 2018 kommt auf dich zu. Wie wird er mit dir als Sünder umgehen? Er wird gnädig, barmherzig, gütig sein. Er wird dir deine Sünden vergeben. Er wird als Vater in deinem Leben eingreifen, weil er auch sehr väterlich und liebevoll mit unseren Schwächen umgeht. Weißt du, es gibt unsere Sünden, aber dann gibt es auch unsere Schwächen, unsere Schwachheiten. Es gibt Dinge, die wir absichtlich tun, und dann gibt es Dinge, die wir tun, und nachher denken wir, oh Mann, was habe ich da jetzt für einen Blödsinn gemacht? Das wollte ich ja gar nicht. Wie geht er mit uns um, wenn wir schwach sind? Leider müssen wir alle zugeben, dass wir als Menschen oft nicht mit den Schwachheiten unserer geliebten Familienmitgliedern richtig umgehen. Okay, oder bin ich der Einzige? Vielleicht bin ich der Einzige, wenn ich müde bin und irgendeiner meiner Kinder oder meine liebe Frau irgendwas tut, das mir nicht gefällt, dann reagiere ich, wenn ich nicht im Geist wandle, wenn ich falsch reagiere, ungeduldig oder vielleicht sogar herablassend oder verurteilend. Wieso hast du das jetzt gemacht? Das war dumm. Ich meine, bitteschön, das ist ja verkehrt. Dann muss ich mich entschuldigen und sagen, ach, tut mir leid, das war falsch. Und leider muss meine Familie auch immer wieder feststellen, dass der Papa auch ein Sünder ist. Und der Papa muss auch mit seinen Sünden genauso umgehen wie alle anderen Sünder. 1. Johannes 1,9. Bekennen, um Vergebung bitten, zulassen, dass Gott reinigt. Gott ist aber nicht so mit unseren Schwächen. Er schaut uns nicht an vom Himmel und sagt, Mann, der Stern, was macht der jetzt da schon wieder? Der hat nur 4 Stunden geschlafen und jetzt meint er, dass er dazu berechtigt wäre, grantig zu sein. Nur weil er so wenig geschlafen hat. Ich hoffe, ich war nicht zu grantig dieses Wochenende. War es okay? Was tut Gott? Vers 6. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Wenn du unterdrückt bist, bist du auch schwach. Das gibt's immer wieder, oder? Menschen, die nicht behandelt werden, wie man sie eigentlich behandeln sollte. Wie geht Gott mit Menschen um? Er schafft Recht. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Er ist treu. Er erbarmt sich über die Schwachheiten seiner Kinder. Vers 13 bis 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Denkst du auch daran, dass du bloß Staub bist? Oder denkst du, du bist was Wichtigeres? Nein, nein, ich bin ein gebildeter, starker, kluger Mensch. Weißt du, Gott schaut uns an, er kennt unsere DNA, er hat das auswendig gelernt. Also der kennt dein DNA, er kennt sogar, welche Staubkörner du in deinem Körper jetzt gerade hast, weil dein Haut und alles natürlich, wie ihr wisst, wird neu gebildet in einer gewissen Zeit und du bist heute nicht der, den du vor 20 Jahren warst. Er weiß genau, welche Partikel in deinem Körper jetzt sind und er weiß, war der Stan da? Sein Staub schaut heute nicht so gut aus. Der braucht eine Staubtransplantation. Wir müssen da irgendwie was neu machen, damit er Hilfe bekommt. Er hat uns geschaffen aus dem Staub. Er hat Erde verwendet und Menschen gemacht. Das ist der Schöpfer. Wunderbar. Wow. Kann alles umformen. Du bist Staub. Und der gnädige, barmherzige, große Gott schaut dich an, schaut mich an und sagt, na was der da macht, er ist schwach. Ich werde ihm jetzt nicht tadeln, ich werde ihm helfen. Gnade zeigen. Was ein guter Vater auch heute tut. Was tut ein guter Vater, wenn sein Kind in kindlicher Schwachheit Hilfe braucht? Sagt der Papa, na du bist schon 3, jetzt sollst du das mal heben. Mach das bitte, du 3-jähriges Kind. Wir haben eingekauft. Schleppt diese ganzen Sachen im Haus hinein. Das macht kein liebender Vater. Der liebende Vater sagt, du, wenn du das machen willst, helfe ich dir. Weißt du, weil Kinder oft sagen, Papa, darf ich das machen? Und dann sagst du, ja, okay, aber du bist nicht stark genug, ich helfe dir. Barmherzigkeit. Du wirst auch nicht stark genug sein für alles, was in deinem Leben im kommenden Jahr vorkommen wird. Du wirst das sicher nicht in eigener Kraft wirklich schaffen können. Aber du hast einen liebenden, himmlischen Vater, der dich wirklich sieht und kennt und Erbarmen hat. Und liebe Väter, wenn ihr da seid und Väter sind, deswegen ist auch so wichtig, dass wir als christliche Väter oder Großväter eine geheiligte, gerechte Art und Weise mit unseren Kindern und Groß- und Enkelkinder haben. Dass sie an uns wirklich erkennen, wie ein gnädiger Vater ist. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Jemanden, der Jesus Christus kennt, fürchtet auch Gott. Das ist jetzt nicht kein Angst haben vor ihm, aber er weiß, Gott sieht mich und es ist ihm nicht egal, wie ich lebe. Er hat eine Meinung über mein Leben, wie ich lebe, wie ich für ihn lebe. Und ich will diese meinen Herrn auch folgen. Wenn er mir in Christus so viel gegeben hat, will ich auch mein Leben zurückgeben, wie es in 2. Korinther 5 steht. So ist unser Gott. Und er gibt uns Sicherheit. Schau Vers 15 bis 18 an. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und das ist wirklich leider die Realität. Oder eigentlich sollten wir nicht leider sagen. Es ist Gottes Gnade, dass es so ist. Und er gibt uns dann Sicherheit. Es steht hier, wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du schaust dein Leben an, du schaust die Welt an und du merkst, es ist alles sterblich. Es ist alles zeitlich begrenzt. Wie wir vor einigen Wochen gesagt haben, es gibt ein Ablaufdatum an alles. Aber nicht an Gott. Gott hat kein Ablaufdatum. Seine Treue ist immer gleich. Seine Liebe ist unveränderlich. Seine Gnade, diese Chesed-Gnade, diese Bundestreue Gottes. Jesus hat uns in diese Familie aufgenommen, damit wir diese Gnade im Herrn erleben dürfen durch sein Kreuzestod und Auferstehung. Es steht hier, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen sie die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Das ist, was Gott tut, wenn jemand zum Glauben kommt. Der Heilige Geist ist dann inwohnend und führt uns in der Heiligung, führt uns in diesem Wunsch hinein, dass wir ihm folgen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ. Egal wie oft er sich dazu bekennt oder wie oft er sich taufen lassen hat oder sie. Ein Christ ist jemand, der neu geboren wird durch Glauben an an Jesus Christus. Der Heilige Geist macht das. Und das ist ein wunderbares Volk. Das ist eine neue Kreatur, das dann ganz neue Ziele hat. Und ein Mensch, der sagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber er verfolgt nur seine eigenen Ziele, nur seine eigenen Wünsche, denkt nur daran, was er will, was er möchte. Und Gott ist irgendwo zweitstellig oder nebensächlich im Leben. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Entweder ist er nicht Christ, hat nur ein Mundbekenntnis, oder er hat gravierende Sünden im Leben und hat den Heiligen Geist so derartig wirklich bedrückt und das Wort fehlt mir jetzt gerade, den Geist gedämpft, wie es in Thessalonik steht, und betrübt, dass er nicht wirkt, wie er wirken will. In beiden Situationen muss man Buße tun und wieder mit dem Herrn das Leben in Ordnung bringen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht einfach wieder Reinigung bekommen. So ist unser Gott. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, er gibt diese sterblichen Menschen, die ihm gehören, Sicherheit. Wenn du Jesus nicht kennst, aber wenn du sein Kind nicht bist, da hast du keine Sicherheit. Das, was auf dich wartet als Nicht-Christ, als Christus ablehnender Mensch, ist Gottes Zorn und Gericht. Er hat missfallen an Sünden, genau wie du missfallen an Sünde hast. Und er will aber, dass du diese Sicherheit bekommst, aber die Sicherheit bekommst du nur in Jesus Christus. Wie schaut dann unsere Zukunft aus mit dem Herrn? Ganz einfach. Wenn wir da weiterlesen, es steht hier, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Wie schaut deine Zukunft aus mit Gott? Er ist König aller Könige. Er regiert auf Erden. Vielleicht sagst du, echt? Wie? Wo? Was? Warte mal. Hättest du gedacht zur Zeit der Geburt Jesu, dass Gott alles im Griff hat in der Welt? Ich meine, Rom, Israel wird unterdrückt. Es gibt überall alles mögliche an Ausschweifung und Sünde und abartige Sachen in der damaligen Zeit und Welt und Kultur. Alles mögliche gab es da. Hättest du damals gedacht, aber trotzdem, Gott regiert und herrscht in dieser Welt. Hunderte Kreuzigungen von den Römern. Und du sagst, ah ja, aber Gott hat alles im Griff. Die Antwort ist, ja. Wer ist zu dieser Zeit auf der Welt gekommen? Jesus Christus. Gott hat alles im Griff und sein Zeitplan ist perfekt. Und der Tag wird auch kommen, wo der Herr Jesus zurückkommt und alles dann wiederherstellt, wie es sein soll. So, wie wird es mit dir sein im kommenden Jahr? Denk darüber nach einfach. Gott ist Gott und er bleibt Gott. Er wird sich nicht ändern. Seine Königsherrschaft regiert über alles. Da er Gott ist und Gott bleibt, können wir Hoffnung haben für das neue Jahr. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt im Jahr 2018. Ich weiß, dass so der Herr will, ich es geplant habe, dass ich Ende Februar nach Israel reisen darf mit ein paar Leute, Freunde aus Deutschland, das erste Mal, freue mich darauf. Wird es wirklich passieren? Ich hoffe, wird es sein? Warten wir mal ab. Vielleicht gibt es wieder neue Intifada oder was auch immer in Israel und die haben alles gesprengt bis dahin. Keine Ahnung. Gott weiß. Ich weiß, dass meine Kinder in der Schule gehen. Ich weiß, dass wir im Sommer soll irgendwann mal ankommen und wir dann ein Sommerprogramm haben. Und ich weiß, dass wir in der Gemeinde einige Dinge vorhaben. Wird das so sein? Das weiß der Herr. Aber jeden Tag angehen im Glauben und im Vertrauen. Gott ist Gott. Er ist souverän. Er hat alles im Griff. Er ist ein Vater, der mich nicht hart behandelt, sondern sanft und barmherzig und gnädig mir hilft, in meinem Glauben, in meinem Leben voranzukommen. Und ich will ihm nachfolgen. Ich will ihm treu folgen und dienen. Weil er meine Sünden so weit von mir entfernt hat in Jesus Christus, dass ich sie nie wieder finden kann. Und er auch nicht. Obwohl er weiß, was die sind. Er wird sie nie gegen mich behalten, weil Christus alles abgedeckt hat. Unsere Zukunft glänzt im Herrn. 2018 wird voller Überraschungen sein, aber nicht für Gott. Gott hat niemals in seinem Existenz, das ewig ist, eine Überraschung erlebt. Du und ich schon. Und Gott wird und ist treu, wird treu bleiben und ist treu auch heute. Wie geht's dir mit dem Herrn? Kennst du ihn? Kennst du Jesus Christus persönlich? Wenn du heute sterben würdest und vor Gott stehen würdest und Gott dir die Frage stellen sollte, das wird er nicht, aber nur als Frage. Wenn Gott dir die Frage stellen sollte, warum sollte ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, naja, ich bin nicht so schlimm wie der andere, ich habe niemanden ermordet. Und dann der Herr wird sagen, okay, das ist mal gut. Dann würde er vielleicht die Frage stellen, und wie ist mit Hass? Hast du jemand irgendwann mal gehasst? Ein Mensch, den du nie wieder sehen wolltest und von dir aus wäre es dir ganz recht gewesen, wenn der tot wäre? Warst du ungeduldig? Warst du lieblos? Hast du mal jemanden geschlagen? Hast du mal jemanden nicht vergeben wollen? Ja, aber ich habe niemanden umgebracht. Na, das ist mal gut, aber du bist nicht heilig und gerecht wie ich. So die Antwort gilt nicht. Es gibt nur eine Antwort, die Gott annimmt. Und das ist die Antwort, die Jesus gibt. Nicht die Antwort, die du gibst. Weil du würdest da vor Gott stehen. Gott würde jetzt theoretisch die Frage stellen, warum sollst du in den Himmel hineinkommen? Und du würdest ehrlich in dieser Situation die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes sehen und erkennen. Du würdest stumm dastehen und sagen, du schaust dein Leben an, du denkst über dein Leben nach und sagst, und wer ist der, der zur Rechten Gottes sitzt, der für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, woran du glaubst und worauf du hoffst, dass er dich retten wird, der wird dann mal aufstehen und sagen, Vater, warte, der hat die Hölle verdient. Der hat nichts getan, um Himmel zu verdienen. Aber er vertraut mir, dass ich ihn rette. Er hat mich um Vergebung gebeten. Er hat mich in seinem Leben. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn retten werde. Und er verlässt sich darauf. Vater, er gehört mir. Er hat meine Gerechtigkeit. Er ist 1. Johannes 2, Vers 1. Er ist unser Fürsprecher. Der ist ein Sünder, aber er gehört mir. Was sagt der Vater dann zu seinem Sohn? Deine Freunde sind meine Freunde. Ich nehme ihn an, weil du für ihn gestorben bist. Verstehst du diese Gedanken? Verstehst du diese Wahrheit? Ist das für dich deine Hoffnung? Du wartest und erwartest die Gnade Gottes in Jesus Christus. Jesus ist deine Hoffnung. Nicht ein Gebet, das du irgendwann mal ausgesprochen hast. Nicht ein, dass du jeden Tag in der Gemeinde, jeden Sonntag in der Gemeinde gehst. Nicht, dass du versuchst, ein frommes Leben zu führen. Das alles ist schön und gut, aber das ist nicht die Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung. Und er bleibt treu im Jahr 2018. Er ist unsere einzige Hoffnung. Und wenn wir in ihm sind, sind wir gerecht in seiner Gerechtigkeit.